SWR Kultur Gespräch.
Herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch, heute aus der Kunsthalle Mannheim. Ich bin Christine Hartauer. Hier in der Kunsthalle Mannheim läuft gerade eine Ausstellung, die heißt Supernovas. Sie zeigt Kunst von Tavares Strawn. Das ist jemand, der eigentlich mit seiner Kunst ziemlich aufs Ganze geht. Also Tavares Strawn hat zum Beispiel eine Mini-Ausbildung zum Raumfahrer gemacht. Er hat Expeditionen in die Antarktis unternommen und er hat einmal einen 4,5 Tonnen schweren Eisblock in seine Heimat geschickt. Das sind die Bahamas. Da ist Strawn aufgewachsen und er hat gemerkt, dass als Kind, dass er nicht nur auf dieser Insel ziemlich, auf den Bahamas ziemlich abgeschnitten ist von der Welt, sondern dass schwarze Menschen in den Geschichtsbüchern nicht vorkommen. Und mit dieser Geschichte von schwarzen Menschen, die vergessen, übergangen oder auch unsichtbar gemacht wurden, beschäftigt sich auch Natasha R. Kelly. Sie ist Wissenschaftlerin und Autorin. Und über ihre eigene Biografie und die Geschichte von schwarzen deutschen Frauen hat sie geschrieben in ihrem Buch Schwarz, Deutsch, Weiblich. Hallo Natasha R. Kelly, schön, dass du da bist.
Ja, hallo und hallo ihr alle. Oh.
Natascha, ein Kunstwerk, das man als erstes sieht, wenn man hier diese Supernovas-Ausstellung betritt und das mich auch gleich sofort in seinen Bann gezogen hat, das war Tavares Strawns Encyclopedia of Invisibility, also seine Enzyklopädie der Unsichtbarkeit. Das ist ein Riesenwerk. Diese Enzyklopädie hat über 17.000 Einträge und er hat darin die Geschichten gesammelt von Menschen, Orten, Erfindungen, Ereignissen, die quasi in der Geschichte sonst nicht vorkommen. Und das Tolle ist aber, dass um diese Enzyklopädie herum die Wände quasi beklebt sind mit Seiten aus dieser Enzyklopädie und auf diesen Seiten sind wie so Collagen, also Bilder zum Beispiel von Erfindungen, von Menschen, von Ereignissen, Menschen, die eben sehr bekannt sind, wie zum Beispiel die Queen sieht man da oder den Jazzmusiker Thelonious Monk. Also man hat dann quasi diese Enzyklopädie-Seiten, die sind sehr klein, man kann die schwer lesen mit der unsichtbaren Geschichte und sie werden überlagert von der sichtbaren, bekannten Geschichte. Und ich habe mich gefragt, Natascha, was würdest du sagen bei dieser Arbeit von Tavares Strawn, bei dieser Enzyklopädie der Unsichtbarkeit, was ist das Unsichtbare?
Das Unsichtbare ist ja insgesamt die schwarze Geschichte. Jetzt kommt er aus den Bahamas, so wie ich, aus der Karibik. Die karibische Geschichte, die wird ja in eurozentrischen Kontexten nur marginal erzählt, ne? Und das ist aber ein Phänomen, das haben wir im Westen, würden einige sagen, andere würden den globalen Norden sagen, je nachdem, wie man sich die Welt anschauen möchte, haben wir, dass Geschichtserzählung ein eurozentrisches Narrativ ist. Und alle anderen Perspektiven bleiben unsichtbar. Und die Arbeit von ihm, so wie ich das verstehe, macht genau diese Leerstellen sichtbar. Also er geht da rein, visuell, als Collage macht er Geschichte aus einer schwarzen Perspektive sichtbar.
Diese Idee dazu hatte Tavares Strawn ja, als er als Kind bei seinen Großeltern auf den Bahamas die Enzyklopädie Britannica entdeckt hat im Regal seiner Großeltern. Und dann hat er darin gelesen und eben gemerkt, dass seine Helden, seine Heldinnen darin nicht vorkommen. Wer bestimmt denn darüber, was in solchen Werken steht, was quasi sichtbar ist und was nicht sichtbar ist?
Die Norm, also Konventionalisierungen, die Wiederholungen, letzten Endes dann auch die Mehrheitsgesellschaft, also alles, was als vermeintliche Norm gilt, ist ja autorisiert und eine Enzyklopädie ist ein Autorisierungswerk, wenn du so willst, ne? Alles, was im berühmten Duden steht, das wäre ja unsere bekannteste Enzyklopädie, würde ich sagen, unser bekanntestes Wörterbuch.
Oder Brockhaus.
Ne? Oder Brockhaus, ja genau, wir machen jetzt hier keine Werbung. Ne? Und wenn es heißt, es steht im Buche geschrieben, das ist ja auch so eine sehr deutsche Tugend, dann kann man es ja glauben. Und was da nicht drin steht, glaubt man halt nicht. Aber wer schreibt diese Bücher? Und aus welcher Perspektive werden sie geschrieben? Aus welcher Perspektive Wissen legitimiert? Und das ist ja das, was er da bildlich, ja, visualisiert eigentlich. Und wenn wir an die Enzyklopädie Britannica denken, das ist ja, hat ja Anstoß gegeben zu vielen Arbeiten in der Diaspora. Also ich denke dabei auch an W.E.B. Du Bois, der schwarze Philosoph und was war er eigentlich nicht? Also er war Educator, Journalist, Aktivist, er war der Begründer der NAACP, er war Philosoph, er studierte hier in Deutschland, in Berlin und Heidelberg, was ja hier ums Eck ist. Und hat dann im Prinzip es sich zur Lebensaufgabe gemacht, eine Enzyklopädie Afrikaner zu schreiben. Und 1963 ist er gestorben und hat das Werk nie vollendet. Und dieses halbfertige Buch liegt in Ghana, wo er auch begraben ist. Da gibt es auch das W.E.B. Du Bois Center. Und es ist da in der Bibliothek mit vielen seiner anderen Originalschriften bewahren sie dieses Buch auf. Und das war auch im Prinzip ein Gegennarrativ, was Du Bois erstellt hat, gegen die Enzyklopädie Britannica in vergleichbarer Form, wie Travers es jetzt bildlich macht. Ne? Also es gibt verschiedene Gegenerzählungen, verschiedene von Menschen, die dann in der Geschichte diese Gegenerzählung dann ja auch weiterschreiben. Es füllt nicht nur Leerstellen, ich finde, das ist wichtig zu sagen, sondern es macht ja einen Handlungsraum auf. Und in diesem Handlungsraum können dann andere marginalisierte Personen, in diesem Fall eben auch schwarze Personen, kreativ werden. Und es geht ja nicht darum, diese Linearität fortzusetzen, sondern wirklich einen multi-layered Space aufzumachen, wo auch eine Kreativität ja heraus entsteht. Und das ist das, was deine Ausstellung genau macht. Ne? Also, dass es da an dieser Stelle startet, finde ich, ist ja auch kein Zufall. Da geht dann sozusagen die Pandora-Büchse auf und dann geht man rein und dann überall ist dann, ah, das ist, ah, und das, ah, und das meint er denn damit und so, ah, und die Geschichte kenne ich auch und so. Und du kannst da Stunden drin verbringen. Wenn du dann immer wieder zurück zu dieser, zu schwarzem Wissen gehst, findest du in seinen Bildern immer etwas, Geschichten, die er erzählt. Also ich war da gerade drin, ich bin total begeistert, wie ihr merkt. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, man muss Zeit mitbringen tatsächlich. Und ich finde es spannend, wie es gemacht ist, dass diese Enzyklopädie wirklich diesen Starting Point macht. Und überall, wo man hingeht, findet man wieder, wie Wissen, oder eigentlich ist es ein Storybook, könnte man auch sagen. Ne? Weil es geht nicht wirklich darum, eurozentrische Geschichtslücken zu schließen. Und das will ich wirklich nur nochmal betonen. Das ist auch nicht die Arbeit, die ich mache. Wenn wir sagen, wir schreiben schwarze Geschichte, schwarze deutsche Geschichte, schwarze europäische Geschichte, sondern es geht darum, in die Lücken reinzugehen und sie aufzumachen. Also, dass im Prinzip ein Raum entsteht, der neu bespielbar wird, jenseits der gängigen Strukturen. Und das finde ich extrem wichtig, dass man nicht in dieses eurozentrische Linearität verhaftet bleibt, ja, sondern dass man sagt, ah, okay, da ist eine Lücke, okay, die Geschichte, wichtig zu wissen, aber die Zukunft, die müssen wir schaffen, die müssen wir kreieren. Und das können wir nur machen, wenn wir einen Raum dazu haben.
Und in diesem Raum gehören ja für Tavares auch Helden, die man in seinem Werk wiederfindet, manchmal auch immer wieder in unterschiedlicher Konstellation. Also hatte zum Beispiel Matthew Henson, das war der erste Mensch, der den Nordpol erreicht hat und dessen Geschichte eigentlich ja nie irgendwo stattgefunden hat. Und Tavares hat eben auch eine Expedition unternommen und das mit Fotos dokumentiert. Oder ein anderer Held für ihn, Robert Henry Lawrence Jr., der als erster Afro-US-Amerikaner zum Astronaut ausgebildet wurde, aber tragischerweise bei einem Testflug ums Leben gekommen ist und dann quasi seine Geschichte auch nicht mehr stattgefunden hat. Und deren Geschichten sieht man zum Beispiel auf Fotografien auch in dieser Ausstellung oder wie er sich ihnen angenähert hat, wenn er zum Beispiel auch eine Kosmonautenausbildung gemacht hat. Wie ist das in deiner Arbeit für dich quasi mit solchen Helden, Figuren oder genau Geschichten von Menschen, die Heldenhaftes geleistet haben und vergessen worden sind? Ist es auch für dich etwas, woran du dich orientierst? Also hast du auch Helden, Heldinnen, die, auf die du dich beziehst?
Tatsächlich wollte ich nie Astronautin werden, muss ich dazu sagen. Aber ich kann diese Notion verstehen, jemand haben zu wollen, der genau das Undenkbare macht, ne? Und wir haben tatsächlich eine gemeinsame Heldinnenfigur auch, würde ich sagen, die Mary Seacole. Die habe ich bei ihm jetzt auch wiederentdeckt. Die habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben, wo ich irgendwie gedacht habe, ah, da verbinden sich ja sogar unsere Geschichten. Wollt ihr wissen, wer Mary Seacole war?
Ja, auf jeden Fall.
Oder wisst ihr es sogar vielleicht schon? Weiß das jemand? Interesting. Aber wer Nina Simone war, das wisst ihr. So, alle nicken, für die Radio-Zuhörer, alle nicken. Mary Seacole war eine jamaikanische Krankenschwester, die im Krimkrieg dienen wollte, also pflegen wollte, die Soldaten pflegen wollte, aber nicht pflegen durfte, weil sie schwarz war. Und die damaligen Krankenhäuser und leitenden Ärzte, ich meine, wir sind mitten im Krieg, aber Rassismus, ne, wollten dann nicht, dass sie die Leute pflegt. Also hat sie ein eigenes Lazarett gegründet und hat dann im Prinzip Kriegsgefangene gepflegt. Wir sind in der Karibik, in Jamaika. Ich habe ja auch jamaikanischen Herkunft, vielleicht weiß ich es deshalb. Ich habe seit wirklich als kleines Kind immer diese Geschichte von Mary Seacole auch erzählt bekommen. Und sie ist dann als im Zuge der Kolonialisierung, als Jamaika britisch wurde, ist sie dann nach England gereist und wurde die Hofdame der Princess of Wales. Das ist, und heute steht auch eine Statue von ihr vor dem Krankenhaus in Lambeth, wo sie auch damals gedient hat. Und diese Geschichte ist deshalb wichtig, weil es eine Kontinuität hat. Es ist eine britische Migrationsgeschichte, ist im Care-Sektor. Also nach den vielen Kriegen, die immer geführt wurden, inklusive Erster und Zweiter Weltkrieg, wurden immer mehr Pflegepersonal gebraucht. Und dieses Pflegepersonal kam dann eben von den karibischen Inseln. Und meine Großmutter war auch Krankenschwester und ist damals im Prinzip von Jamaika nach England gegangen, in der sogenannten Windrush Generation gehörte sie, also die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann angeheuert wurde, um die Menschen zu pflegen, in Krankenhäuser zu arbeiten, Kinder zu pflegen, Hebammen zu sein und, also der komplette Pflegebereich. Und es gibt auch Untersuchungen, die wirklich zeigen, dass in fast jeder jamaikanisch-britischen Familie eine Krankenschwester ist, ne? Also irgendwo in der Linie ist eine Krankenschwester. Und meine Schwester wurde es dann später auch. Also es ging dann noch weiter. Auf jeden Fall ist das eine Migrationsgeschichte, die bis in die Gegenwart führt. Und ich glaube, dass viele Dinge, die er zeigt, genau diese Kontinuitäten aufzeigen. Deswegen habe ich diese Geschichte nochmal wirklich im Detail erzählt, weil das ist etwas, was uns beiden verbindet, nicht weil wir uns persönlich kennen würden, sondern weil viele vermeintliche Migrationsgeschichten, wie es ja neudeutsch heißt, eigentlich strukturelle Geschichten sind. Also man erzählt ja eine Migrationsgeschichte so, als würde sich jemand aussuchen, in Urlaub zu fahren, aber so ist es ja dann doch nicht, sondern wir werden ja tatsächlich strukturell dazu gedrängt, uns in andere Teilen der Erde zu bewegen. Und das ist auch etwas, was auf jeden Fall drin steckt in dieser. Eine Gemeinsamkeit und definitiv eine, vielleicht weniger Vorbild in dem Sinne, ich will so werden wie sie oder ich will Krankenschwester werden, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Aber auf jeden Fall eine wichtige Identifikationsfigur für mich in meinem Leben, um mich auch nochmal mit meinen karibischen Wurzeln, mit meinen afrokaribischen Wurzeln auch nochmal zu verknüpfen. Ja.
Ja, total spannend, dass du deine Großmutter jetzt auch diesen Bogen schon geschlagen hast. Und dann geht die Geschichte ja noch weiter, weil du bist in London geboren, 1973. Und dann bist du mit deiner Mutter und deinem Stiefvater und ich weiß nicht, vielleicht auch schon Geschwister nach Norddeutschland gekommen, weil dein Stiefvater da stationiert war. Mhm. Er ist allerdings tragischerweise im Falklandkrieg gestorben, ins Leben gekommen. Und dann hat deine Mutter entschieden, dass sie eben mit ihren Kindern in Deutschland bleibt. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, also wenn wir jetzt über Tavares Thrawn gesprochen haben, quasi über das, was er vermisst in der Geschichte, was hast du als Kind vermisst?
Genau dasselbe. Das ist ja genau das Phänomenale eigentlich, dass egal eigentlich, wo wir auf der Welt sind, es werden immer weiße Geschichten erzählt. Ne? Also selbst wenn wir uns einige Universitäten auf dem Kontinent angucken, auf dem afrikanischen Kontinent angucken, sie sind sehr eurozentrisch geprägt, weil Wissen in sich ja ein eurozentrisches Konstrukt ist. Ne? Also Universitäten, obwohl die älteste Universität ist ja in Timbuktu gewesen, im heutigen Mali. Das muss ich jetzt auch gerade betonen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, in der heutigen Zeit ist es unheimlich schwierig, unsere Geschichten Eingang in akademischen Räumen findet. Das ist eine Seltenheit und das weltweit. Und von daher hat mir das in einem deutschen Kontext auch gefehlt, was ihm gefehlt hat. Repräsentation. Ich habe mich weder in meinen Kinderbüchern wiedergefunden, noch im deutschen Fernsehen. Das schreibe ich ja dann auch. Also es war dann sehr spät. Ich war schon irgendwann in meinen 20ern, als ich die erste schwarze Moderatorin entdeckt habe. Es war Arabella Kiesbauer. Könnt ihr euch noch an Arabella Kiesbauer? Können wir alle nicken?
So. Ja, Arabella Kiesbauer erwähnst du damals in den 90ern. 90er, natürlich für dich als junge Frau ein großes Medien- oder Musikphänomen, Tic-Tac-Toe. Also man könnte ja sagen, okay, aber da waren ja schwarze Frauen sichtbar in der deutschen Medien- und Popkulturlandschaft. Mhm. Aber wie waren sie sichtbar? Auf welche Weise waren sie sichtbar?
Also zuerst muss ich sagen, ich bin eine Generation älter, als Tic-Tac-Toes Publikum war. Das muss ich wirklich dazu sagen, weil ich glaube, das macht einen Unterschied. Weil ich glaube, Tic-Tac-Toe war für viele, also für ihr junges Publikum, die hatten ja so wirklich Teenager, waren die wichtig. Das muss ich wirklich anerkennen. Ich muss lange gebraucht, um das zu tun. Ja, weil die haben schon wichtige feministische Botschaften gehabt. Das muss man eingestehen. Ich war aber nicht ihre Zielgruppe und ich habe sehr kritisch drauf geschaut und ich habe gedacht, oh Gott, was machen die denn da? Ne, so ist das Rap, ne? Also sehr amerikanisiert und dann doch eingedeutscht und dann drei vermeintlich schwarze Frauen, wo eben genau diese klassischen Stereotype der schwarzen Frau alle komplett bedient wurden. Wenn wir uns auf die strukturelle Ebene angucken, dass natürlich hinter dieser Gruppe auch die weiße Industrie gestanden hat, eine weiße Frau, die sich Marketingstrategien ausdenkt und schwarze Frauen stehen genau dafür, ne? Sex sells, ne? Das ist ja so alt wie die Versklavung selbst. Es ist so ein Bild, was wir nur sehr, sehr schwer von unseren Körpern kriegen. Und das ist das, was ich gesehen habe. Irgendwann kamen dann so ein, zwei Lieder, wo ich dachte, okay, jetzt werden sie gesellschaftskritisch. Gott sei Dank. Ne? Da waren so andere Themen, wo ich irgendwie gedacht habe, okay, ich kann da gar nichts mit anfangen. Aber eben die junge Generation schon. Und für die war Tic-Tac-Toe extrem wichtig. Also für jüngere, vor allem schwarze Frauen, die plötzlich dann drei coole Hip-Hop-Frauen im Fernsehen gesehen haben, die auch noch auf Deutsch gerappt haben und nicht auf Englisch. Das hat ja auch den Unterschied gemacht.
Und die vielleicht nicht nur Statistinnen sind, wie es ja sonst oft Frauen und auch schwarze Frauen in amerikanischen Rap-Musikvideos zu sehen waren. Ja.
Und dann ist ihre Geschichte aber auch extrem traurig auseinandergegangen. Ich weiß nicht, wer von euch diese berühmte Pressekonferenz dann gesehen hat. Alle in meinem Alter wissen genau, worüber ich spreche. So, diese berühmte Pressekonferenz, wo sie sich dann vor laufender Kamera dann auch noch gestritten haben und das Bild der Angry Black Woman ab da einfach perfekt war und aus dem deutschen Fernsehen kaum wieder rauszukriegen. Weißt du, wo ich irgendwie gedacht habe, yo, und jetzt, das war's so. Ne? Also das wird ja immer wieder mit denselben Stereotypen gespielt und immer wieder werden diese Geschichten so eingesetzt, als wären es wahre Begebenheiten. Und diese Konstruiertheit aber, die versäumt man mit zu thematisieren. Und das finde ich halt problematisch, weil the angry black woman sozusagen, dieses klassische Stereotyp oder die exotisierte, wilde, das sind ja alles Bilder von schwarzen Frauen, die eine lange Kontinuität haben und eine alte Historie auch haben und sich so hartnäckig halten in den Medien, dass es unheimlich schwierig ist, auch für viele meiner Freundinnen, die Schauspielerinnen sind beispielsweise, überhaupt andere Rollen zu kriegen als das. Ne? Dann bleibt man immer verhaftet in diesen Bildern. Aber wehe, wenn eine Professorin gesucht wird oder eine Ärztin gesucht wird oder so, in dieses Bild passen wir dann ja gar nicht rein. Und das kenne ich ja aus meinem Leben ja auch. Ne? Ich hatte auch mal die Situation, dann war ich im Lehrsaal, ich bin ja Professorin, war im Seminarraum, hatte den Unterricht schon vorbereitet und die Technik eingestellt. Wir Professoren das halt so machen, wenn wir unsere Arbeit machen, ja. Und dann kamen nach und nach die Studierenden rein und guckten mich so an und irgendwann, wo ist denn die Professorin? Und ich guckte da und ich habe sie machen lassen, nicht so. Und dann sprach mich da, bist du hier noch nicht fertig mit dem Putzen? Das war okay, alles klar. Und dann diese Unterrichtsstunde ging in einer Tour so weiter, dass ich dann irgendwann nach 15 Minuten gedacht habe, ich habe jetzt die perfekte Übung für euch. Ich werde jetzt aufstehen, meine Tasche packen und gehen. Und ihr könnt hier sitzen bleiben und euch überlegen, warum. Ne? Das ist jetzt eure Hausaufgaben. Und die sagen, das macht die nicht. Ne. Bin aufgestanden, hab meine Tasche gepackt, hab meine Jacke angezogen, bin gegangen. Die waren dann so, wie, das macht sie wirklich? Wie, das macht sie? So, ja, und ihr habt eine Aufgabe. Ne? Dann bin ich gegangen. Also dieses Bild, dass eine Professorin nicht so aussehen kann wie ich, das gibt's leider halt immer noch. Und das hängt ja ganz eng damit zusammen. Ne?
Du hattest vorhin schon Du Bois erwähnt, den Historiker und Soziologen. Und er hat einen Begriff geprägt, den ich total spannend finde, nämlich Double Consciousness, also doppeltes Bewusstsein. Was bedeutet das für dich, wenn wir jetzt auch über diese Sichtbarkeit gerade gesprochen haben?
Also Double Consciousness ist, würde ich schon fast sagen, eine der grundlegenden Theorien der Black Studies. Also es ist nicht wegzudenken, vor allem auch aus antirassistischer Forschung nicht wegzudenken. Und was es letzten Endes besagt, ist, dass Du Bois beschreibt es so, dass schwarze Personen gezwungen sind, in zwei Welten zu leben, so kann man das beschreiben. Ne? Also sie sind gezwungen, in einer schwarzen Welt zu leben und bezieht sich darauf die Versklavung in den USA, wo es eben in Communities bestimmte Codes gab, einen bestimmten Umgang miteinander, an bestimmte Überlebensstrategien, die man beherrschen musste, aber auch in der weißen Welt. Ne? Also sobald sie aus ihren Communities rauskam, mussten sie sich da ja auch zurechtfinden. Und dieses Double Consciousness, also dieses doppelte Bewusstsein war dann letzten Endes die Art und Weise, wie sie sich in der Welt bewegen mussten, wenn sie überleben wollten letzten Endes, weil es waren ja zwei sehr voneinander getrennte Welten und in diesen Welten musste man beides überleben und es war kaum möglich, in der einen Welt sich so zu verhalten wie in der anderen und deswegen hat er immer von einem Double Consciousness gesprochen, von einem doppelten Bewusstsein, den schwarze Menschen aufgrund der weißen Strukturen haben. Und das war ja so früh wie 1903, als er diese Theorie aufgestellt hat. Übrigens stark beeinflusst von seinem Aufenthalt in Deutschland. Das ist tatsächlich ein Teil der Geschichte, die nie miterzählt wird. Bei seiner Zeit in Berlin und in Heidelberg, dass er auch unter Max Weber auch studiert hat und so. Also es sind so wichtige Details, wie ich finde, die nie mittransportiert werden, die auch, finde ich, eine Wissenschaftlichkeit auch rausnimmt aus schwarzen Erzählungen, wenn man es wirklich nicht theoretisiert. Also Double Consciousness ist eine Theorie, es ist eine Theorietradition und ich finde das wichtig, das auch als solches zu benennen, genauso wie Intersectionality, es ist eine schwarze feministische Theorie und es hat eine lange Theorietradition.
Intersektionalität, ja.
Intersektionalität oder auch Diversity kommt ja auch aus der schwarzen Kultur oder Community, heute gibt es Communities überall, wo ich dann manchmal denke, it's funny, you can all have your communities, aber das Konzept an sich wird sehr entpolitisiert dadurch, weil jetzt alles ein Community ist. Ne? Man sagt nicht mehr Fußballverein, so bin ich ja groß geworden, ja, oder Sportverein. Jetzt ist es meine Community, wo ich dann manchmal denke, so nichts gegen die Communities, aber diese ganze politische Ebene, die eigentlich die schwarzen Bewegungen ja hat, die werden dann in einem deutschen Kontext plötzlich komplett entpolitisiert. Mhm.
Ich finde, ein Begriff, der damit reinführt, ist vielleicht auch Self-Care.
Self-Care, absolutely. Ja, Self-Care is Warfare. Das ist ja literally, was Audre Lorde gesagt hat oder Bell Hooks Critical Wellness. Na, also alle machen Yoga.
Und baden.
So, ja, und das ist aber ein Teil der Arbeit ist, von vor allem schwarzen Frauen schon immer gewesen, auf sich aufzupassen, weil das, womit gehandelt wurde im wahrsten Sinne, oder die Ware war ja der Körper. Na, also wir waren ja versklavte Menschen, wir waren ja eine Commodity, wir waren ja Gegenstand, wie Tisch, wie Stuhl, wurden wir ja verkauft und wiederverkauft und zum Gebären gezwungen. Auch etwas, was in unsere DNA ja steckt, also eine gewisse epigenetische Kontinuität ja hat, warum dieses auf sich aufpassen und spirituell auch auf sich aufpassen extrem wichtig ist auch. Na, also genau diese Räume, und das bin ich jetzt wieder zurück zu Handlungsräume, aber nicht im Sinne von kreativ handeln oder auch wissenschaftliches Handeln, sondern einfach auch die kleinsten Safe Spaces extrem wichtig sind, um überhaupt das alles, was wir geerbt haben aus der Kolonialzeit, befindet sich eben nicht nur in Museen. Und ich finde, der deutsche Diskurs, der muss erst noch dahin kommen, zu verstehen, dass wir auch ein epigenetisches Erbe haben, das wir auch aufarbeiten müssen. Und dass es Raum, Zeit und Ressourcen auch dafür geben muss, das zu tun. Und das passiert halt leider nicht. Noch nicht. Ich bin eine unverbesserliche Optimistin. Wir kommen dahin. Richtig? Alle so, ja, Ja, heißt.
Ja. Natascha, lass uns doch über deine Arbeit sprechen. Ja, also deine wissenschaftliche Arbeit, aber auch deine künstlerische Arbeit. Ja. Ich hatte ja schon ein Buch erwähnt, Schwarz-Deutsch-Weiblich, wo du eben die Geschichte schwarzer deutscher Frauen und auch deine Biografie niederschreibst, davon erzählst. Du hast aber auch einen künstlerischen Weg, um Wissen zu vermitteln, so wie Tavares Thorn. Du hattest eine Arbeit gemacht über ein Modell, Millie, die in einigen Kunstwerken von Ernst Ludwig Kirchner zu sehen ist. Es gibt ein Bild, da liegt sie schlafend auf so einem roten Bettchen, nackt. Und du hast eine Arbeit gemacht für die Kunsthalle Bremen, die hatte den Titel Wer war Millie? Wer war Millie?
Das wäre ja zu einfach, wenn ich jetzt antworten könnte, Millie war. Ne? So leicht lässt sich die Frage tatsächlich nicht beantworten. Was meine Rechercheergebnisse ergeben haben, ist, dass es sehr viele Millies gab. Angefangen ist es mit den Werken von Ernst Ludwig Kirchner in der Kunsthalle Bremen. Dann habe ich die ganzen Bilder untersucht und in welchen Bildern gibt es schwarze Frauen. Es waren über 30 schwarze Frauen. Und wenn man die alle miteinander vergleicht, dann sieht man, das sind auch alles unterschiedliche Frauen. Also die haben unterschiedliche Körperformen, unterschiedliche phänotypische Merkmale, unterschiedliche Haarstrukturen. Diese These bestätigte sich dann, als auch ein Bild aufgetaucht ist, wo eben drei Personen in dem Bild war, namentlich auch genannt Millie, Nelly und Sam. Und spätestens da, als dann zwei schwarze Frauen auch namentlich genannt wurde, war klar, okay, an der These ist was dran. Es sind mehrere schwarze Frauen. Und das war eigentlich einer der tragenden, ja, Erzähllinien, würde ich sagen, in dieser Ausstellung, dass es eben nicht nur eine Millie gibt und dass Millie vielmehr eher ein Kosewort ist oder ein Kosename für schwarze Frauen. Wir sehen auch, der Name taucht in verschiedenen Epochen auf. Also wer Ernst Ludwig Kirchner kennt, weiß, dass er dann später in die Schweiz gegangen ist, dass er ja von den Nationalsozialisten geflohen ist und aus Briefe mit seiner Partnerin, die er dann damals geschrieben hat, schreibt er von einer Millie, die im Haushalt lebt in der Schweiz, also 30 Jahre nach diesem Ausgangsbild, 1911 ist es, und die Briefe aus den späten 20er Jahren. Und da schreibt er, dass dann man der Millie das Putzen noch erstmal zeigen muss, bis der Topf dann auch richtig sauber wird. Also das ist der Content dieses Briefes. Also wir haben eine Zeitspanne auch von knapp 30 Jahren, wo immer unterschiedliche Millies in unterschiedlichen Kontexten auftauchen. Und wenn wir die Bilder vergleichen, es sind nicht nur unterschiedliche phänotypische Merkmale, sondern auch unterschiedlichen Alters sind sie. Also die Zeichnung, die erzählende Millie, wer das kennt, es ist wirklich eine klassische Kirchner-Zeichnung. Da sieht die Millie extrem jung aus. Vielleicht Teenager maximal. Also viel älter würde ich sie da nicht schätzen. Und die Frau in schlafende Millie ist ja eine erwachsene Frau, ja. Und ob sie schläft, das wage ich auch zu bezweifeln, tatsächlich. Er malt sie natürlich mit geschlossenen Augen und schreibt dann dadurch so eine Passivität in dieses Bild. Und das wollte ich dann eben aufbrechen, zu fragen, wer war sie? Aber wie kam sie auch in sein Studio? Weil das ganze Bild drumherum bestätigt, dass sie eben in seinem Studio war. Und wir wissen aber tatsächlich nicht, wer sie war. Es gibt mehrere Thesen und die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Also das ist eine lebenslange Aufgabe. Und wenn ich sie nicht löse, dann die nächste Generation.
Du hast in deinem Buch geschrieben, dass bei dir, also deine politische Arbeit, auch deine künstlerische Arbeit, dass beides sehr eng zusammenhängt. Und du nennst es zum einen Flucht- und Zufluchtsort, aber auch Propaganda. Mhm.
Propaganda will ich ja mal ganz stark unterscheiden, nicht, dass jetzt alles so ding, ding, weil Propaganda im deutschen Kontext immer ganz eng mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt. Und meine Definition von Propaganda, Kunst als Propaganda, ist tatsächlich ein Zitat von W.E.B. Du Bois. Ihr merkt schon, ich bin ein Du Boisien, aber kann nicht schaden, ein bisschen mehr über ihn zu erzählen heute. Er sagt eben, dass Kunst Propaganda ist, also das ist nicht im Sinne von negativen Propaganda, so ist der Begriff im deutschen Kontext konnotiert, sondern in einem schwarzen Kontext war es ja wichtig, Botschaften zu übermitteln. Und der einfachste Weg war immer durch Musik. Also wenn wir historisch zurückgehen, es fängt ja eigentlich schon auf den Sklavenschiffen an, dass die Körper nebeneinander gezwungen wurden, meistens Menschen, die eben nicht aus demselben Dorf kamen, damit die nicht miteinander sprechen konnten. Und dann haben sie ja auf diese lange Überfahrt, die ja mehrere Wochen gedauert hat, haben die dann durch Klopfzeichen und durch Summen und durch Singen konnten sie nur miteinander kommunizieren. Und so beschreibt dann beispielsweise ein Paul Gilroy, auch ein Theoretiker der Black Studies, beschreibt Schiffe als Kommunikationsinstrument. Und in diesem Kontext ist Propaganda auch zu verstehen und nur in diesem Kontext, dass es eben halt wichtig ist, die Botschaften in einem antirassistischen Kontext so zu versenden, dass sie auch nicht entschlüsselt werden konnten. Weil in dem Moment, wo das dann so war, wurdest du getötet. Also es ging wirklich um Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes. Und für mich ist alles, also es gibt keine unpolitische Kunst. Ich weiß, das ist eine lange philosophische Debatte, aber eigentlich würde ich sogar sagen, es gibt nichts, was unpolitisch ist. Alles ist politisch. Selbst die Stühle, auf denen wir sitzen, der Ort, an dem wir sind, dieses Museum, jeder einzelne von euch. Und in jeder Beschreitung, nicht politisch zu sein, sind wir schon in einer politischen Debatte. Also es gibt nichts, was unpolitisch ist und genauso wenig wie Kunst. Kunstfreiheit ist nicht frei. Freiheit ist nicht grenzenlos. Mhm. Ne? Also Freiheit kann man nur genießen, so weit, wie man die Freiheit des Nächsten ja nicht einschränkt. Also wenn wir jetzt aktuell in den Debatten, in den politischen Debatten, die wir jetzt gerade haben, um Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit, die ganz groß in Gefahr ist, was ich ein absolutes Fauxpas finde, oder Kunstfreiheit, da müssen wir uns eigentlich fragen, worüber sprechen wir eigentlich? Und ist nicht da drin auch eine gewisse Botschaft in Form von, in diesem Sinne von Propaganda, im Sinne von Du Bois, enthält es das nicht auch? Nämlich ein Aufrechterhalten traditioneller, konservativer Werte und nicht ein zukunftsweisendes in die Zukunft sehen. Und eigentlich muss ja die Freiheit für alle gelten und nicht nur für eine kleine Gruppe.
Das war das, was für dich dieser Propagandabegriff bedeutet. Aber gleichzeitig nennst du Kunst auch einen Zufluchtsort.
Absolut.
Also um quasi auch nochmal auf diese Räume oder diese Leerstellen zu kommen. Was heißt das für dich? Ja.
Also insgesamt, meine Arbeit ist absolut interdisziplinär und ich kann die Theorie nicht von der Praxis trennen, ich kann meine Praxis nicht vom Aktivismus trennen, ich kann meinen Aktivismus nicht von der Theorie trennen. Also ich bewege mich wirklich in diesem Raum, der abgesteckt ist durch alle diese Dinge, worüber wir jetzt eigentlich gerade sprechen. Und ich kann mich nicht davon freimachen. Also ich kann nur, und vielleicht ist es das, was meine Arbeit eben antreibt, Strukturen schaffen, in denen wir als schwarze Person ganzheitlich sein dürfen. Und das ist noch nicht gegeben, tatsächlich auch in Deutschland nicht. Also man sage und staune, wir haben das Jahr 2025 und Menschenrechte haben leider nicht alle die gleichen in diesem Raum.
Und dann gibt es ja immer noch, ich nenne es jetzt mal symbolische Aktion, wobei ich es dadurch nicht klein machen möchte. Aber ich würde gerne mit dir darüber diskutieren. Und zwar in Berlin, du schreibst auch darüber in dem Band Mapping Black Europe, über die Frage quasi schwarzer Geschichte in großen europäischen Städten. Du beschäftigst dich mit Berlin und da gibt es die Debatte um Straßennamen und um die Frage der Umbenennung. Also es gibt sehr viele Straßennamen in Deutschland, die gehen beispielsweise zurück auf ehemalige Kolonialoffiziere. Und in Berlin wurde zum Beispiel umbenannt die Petersallee in Anna-Mugunda-Allee. Vielleicht zuerst die Frage, wer war Anna-Mugunda?
Die war eine Freiheitskämpferin im namibischen Raum. Und ich würde aber den Begriff symbolisch tatsächlich dann nochmal, da bin ich schon kritisch, weil ich glaube, wir neigen dazu, dass dann in so einem Symbolpolitik verlaufen zu lassen. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei Identitätspolitik. Und dann wird das Ganze politisch entleert und landet irgendwo in der AfD-Kiste. Und das würde ich dann wirklich gerne vermeiden wollen. Ich glaube, letzten Endes, dass es ganz wichtig ist, zu sagen, dass Geschichte auch urban eingeschrieben wird. Lass uns das lieber so angehen. Also, dass es der urbane Raum auch ein historischer Raum ist. Architektur beispielsweise, Walter Benjamin, der sagt, Zeit ist ja relativ, aber ein Gebäude, ja, sagt mehr über die Zeit als deine Uhr. Also, das ist jetzt meine Interpretation, weil er hält ja die Zeit fest. Und das ist ja der urbane Raum, wo eben Geschichte eingeschrieben wird. Und das ist sowohl in Architektur, also die Baustoffe, die Substanz, die Ästhetik, ne, der Baustil. Jetzt haben wir ganz viel Stahl und Glas und, ne, also im Vergleich zu früher Sandstein und so weiter. Und so ist es mit Straßen, also sowohl Straßenführungen, wenn wir uns das afrikanische Viertel in Berlin angucken, das ganze Viertel wurde als Kolonialareal angelegt. Also da sollte eine Völkerschaukulisse werden, wo eben Menschen ausgestellt werden oder eben nicht einmal nur aus den afrikanischen Kolonien importiert werden, sondern auch viele schwarze Deutsche in diese Rollen gedrängt wurden, diese exotisierende Fantasien der weißen Besucherinnen zu bedienen. Und das wurde dann eben durch den Ersten Weltkrieg nicht mehr umgesetzt. Und dann wurde daraus im Laufe der Weimarer Republik ein Arbeiterviertel und heute bekannt als afrikanisches Viertel. Und daher hat es seinen Namen und nicht, weil da heute viele Afrikanerinnen leben. Die Tatsache, dass da viele Afrikanerinnen leben, ist, weil viele jetzt dahin ziehen, um diesen Space zu reclaimen. Ne? Und ich glaube, das ist halt extrem wichtig. Und wenn wir dann auch bei Straßennamen, ist auch eine Einschreibung von Geschichte im öffentlichen Raum. Und von daher bekommt es eine andere Bedeutung, wenn wir fordern, Straßennamen umzubenennen. Wir fordern ja nicht, dass Bauten eingerissen werden. Na, also nur um diesen Vergleich mal zu machen, worum es dann halt wirklich geht. Es geht auch um die Kontextualisierung. Es geht ja nicht darum, dass wir, keine Ahnung, dann heißt es auf einmal Gänseblümchenstraße oder so, ne, sag ich jetzt mal, sondern der historische Kontext bleibt ja, aber man arbeitet eben die Gewalttaten und die Fortschreibung auch dieser Gewalt auf. Und das ist, warum Straßenumbenennungen wichtig sind, weil Worte auch gewaltvoll sein können und eine Gewalthandlung darstellen und wir diese Gewalt im öffentlichen Raum stehen lassen, wenn wir die Kolonialgeschichte auf diese Art eingeschrieben wissen. Also das war mir ganz wichtig, das von der Symbolpolitik wegzuholen, weil die AfD und Konsorten, wie sie alle heißen heutzutage, die entleeren unsere Inhalte weit weg von faktenbasiertem Wissen, warum es wichtig ist zu verstehen, was wir da überhaupt machen an unserer Arbeit und dass es nicht nur für unsere Community gut tut, sondern die gesamte Gesellschaft gut tut. Und das ist auch etwas, worüber man nochmal nachdenken muss. Das ist nicht da, ja. Ja. Dass es hier nicht um Individualismus geht oder Identitätspolitik, womit wir übrigens nicht gestartet sind mit Identitätspolitik. Just a little reminder, side note, Fußnote hochgerückt. Ja, es hat ja eine Substanz, was wir machen. Vor allem, weil wir es wirklich einbetten können in 500, 400, 300 Jahre Theorietradition. Das ist so faktenbasiertes Wissen, was sie dann gleichzeitig versuchen, in der Wissenschaft ja auch abzuschaffen. Ne? Also das ist wirklich, wirklich gefährlich, was hier gerade passiert. Und ich finde es immer wichtig, laut zu artikulieren und sichtbar zu machen, womit wir wieder bei der Enzyklopädie der Unsichtbarkeiten wären, ja, was eigentlich passiert. Ne? Weil es wird dieser Schlagabtausch mit Gender-Sternchen oder Regenbogenflagge, das sind für mich reine Ablenkung. Und eigentlich Toni Morrison, ja, auch schwarze Literarin, sie hat es wunderschön gesagt. Das eigentliche Ziel von Rassismus ist Ablenkung. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Und das beherrscht die AfD perfekt. Und alle laufen in die Falle, ne? Und eiern hinterher, weil genau das soll ja passieren. Genau das, wovon Wesentlichen abgelenkt wird. Ne? Ich will gar nicht die ganzen Weltkrisen jetzt hier aufzählen, ja. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ja? Und wenn du über diese Ablenkung sprichst, ja, dann muss man ja genauso gut über fehlende Solidarität sprechen. Also du hattest schon den Begriff schwarzer Feminismus genannt. Du schreibst in deinem Buch, dass du dich mit dem, zum Beispiel einem sehr bekannten Slogan von weißen Feministinnen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass du damit nie etwas anfangen konntest. Ja. Warum nicht? Wo sind da die Gräben?
Ich glaube, ein Graben ist, dass Arbeit in weißen feministischen Kontexten wie ein Privileg dargestellt wird. Ne? Und die weiße Frau hat keine Rechte. Und ich sage nicht, dass es gut ist, sondern es ist abhängig von ihrem Ehemann und will jetzt arbeiten, weil Arbeiten für sie Freiheit bedeutet. Und das ist eine legitime Position. aber aus einer schwarzen feministischen Perspektive bedeutete Arbeit Überleben. Und das ist eine ganz andere Position. Und die wird in diesem, gerade in diesem Slogan, den ich übrigens ganz furchtbar finde, geht das nämlich komplett verloren. Also der intersektionale Gedanke steckt da für mich überhaupt nicht drin. Ja, und das ist das, worum es gehen muss in erster Linie beim Feminismus, das Frauen für Frauen und nicht Frauen gegen Männer. Weil das ist nicht, was, was Feminismus bedeutet für mich. Ja, und deswegen lehne ich das ab. Natürlich bin ich dafür, dass ich, wenn ich die gleiche Arbeit leisten will, dass ich auch genauso bezahlt werde. Aber bevor ich mehr Lohn kriege, will ich, dass meine Schwester überhaupt Arbeit hat und überhaupt Miete zahlen und ihre Kinder ernähren können. Und das ist der Blick, den weiße Feministinnen meiner Meinung nach überhaupt nicht haben, nämlich nach rechts oder links, sondern immer nur nach oben. Und so kriegen wir das Patriarchat da nicht weg.
Weil also, quasi der Blick nach oben bedeutet neben den weißen Mann, wenn wir bei der Arbeitsplatz
genau, neben genau, dieses Aufsteigeprinzip und ich will es genauso hoch, weit hinaus und genauso viel verdienen wie der weiße Mann. Aber eigentlich brauchen wir das alles nicht, was der weiße Mann hat. Ein bisschen vielleicht, aber wenn ihr versteht, was ich meine. Also es geht ja darum, die Strukturen zu durchbrechen. Und wir schaffen nicht die Strukturen, wenn dann am Ende 5, vor allem dann auch weiße Frauen, wenn überhaupt, also 1 von 10 Personen dann eine weiße Frau ist, die in irgendeiner Chefetage sitzt. Mhm. Welche Struktur haben wir denn damit durchbrochen?
Du verwendest in deinem Buch den Begriff organischer Feminismus. Ja. Was heißt das für dich?
Das heißt für mich, dass es gar nie darum ging, letzten Endes Feministin zu werden, sondern ich habe es ja mit der Muttermilch eingeflößt bekommen, dass Frauen arbeiten müssen, dass wir für uns selbst, für unsere Kinder sorgen müssen, dass wir schauen müssen, wie wir in diesem System überleben. Und ich glaube, es ist das Systemische, das Strukturelle oder Antistrukturelle vielmehr, was uns schwarzen Frauen seit Generationen aufgezeigt wird, wo ich der Meinung bin, dass es bei weißen Frauen ein sehr individualistisches Feminismus ist und der intersektionale Gedanke fehlt. Also sprich, dass viele weiße Frauen Intersektionalität mitdenken müssen, ne? Also etwas, was sie noch werden müssen, das ist eine Destination, ein Zukunftspunkt, während wir schon intersektional sind. Und dann frage ich mich, wie lange sollen wir denn darauf warten, bis sie dann jetzt intersektional werden, damit wir hier feministisch werden können? Ja, also weil für mich ist, wenn Feminismus nicht intersektional ist, ist es nicht feministisch. Punkt. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz entscheidender Unterschied auch im Feminismus. Ich würde nicht mal sagen, dass wir zu Hause überhaupt diesen Begriff benutzt haben. Aber wenn Feminismus so definiert wird, dass ich über meinen Körper frei entscheide, dass ich meinen Lebensweg bestreite und auch entscheide, was ich tue und mich nicht dabei von einem Mann, Ehemann, Partner abhängig mache, dann bin ich auf jeden Fall feministisch. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Mindestmaß an Feminismus.
Wenn du sagst, ihr habt diesen Begriff zu Hause nicht verwendet, wie wurdest du dann trotzdem feministisch geprägt? Also quasi, was war das Prägende, was du mitbekommen hast von deiner Mutter und vielleicht auch von deiner Großmutter?
Ich glaube, eine gewisse Selbstbestimmtheit. Selbstbestimmtheit, selbst definiert zu sein, eine Überlebensstrategie trotz der rassistischen Strukturen um uns herum. Ne? Das ist ja halt, was ja auch gegeben ist. Wir haben ja diesen Freiraum gar nicht, uns jenseits von Strukturen überhaupt zu bewegen. Wo soll der sein? Also auf der ganzen Welt nicht. Sag mir, wo es einen rassismusfreien Raum gibt. Welches Land, welcher Ort, welcher Insel? Kauf mir sofort ein Ticket. Nee, ich lasse mir von der AfD ein Ticket kaufen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also es ist absurd eigentlich, weil das ist ja genau das. Es ist ja strukturell, das Ganze. Und wir wachsen ja mit einem Strukturbewusstsein, wurde ich, glaube ich, schon, ohne es als kleines Mädchen überhaupt benennen zu können, dass ich schon mit einem Strukturbewusstsein groß geworden bin, weil diese Dinge immanent waren in meinem Leben, ne? Schon vorgeburtlich, ja. Und erst als ich dann im Prinzip in die Wissenschaft dann eingetreten bin, als junge Studentin dann angefangen habe, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen, bekam das Ganze einen Namen, was ich heute als Feminismus beschreiben würde. Aber ansonsten ist es nichts, was ich werden musste, weil es schon immer in mir war. Also ich weiß nicht, ob der Unterschied klar ist.
Ja, auf jeden Fall. Und da geht es ja auch wieder um die Frage, was, also bei dieser strukturellen Frage, was ist sichtbar was ist nicht sichtbar. Also die Strukturen sind vielleicht erstmal unsichtbar, aber wir Frauen und vor allen Dingen quasi mehrfach marginalisierte Menschen erleben diese Strukturen immer jeweils stärker natürlich, haben einen engeren Bewegungsraum. Und wenn wir da jetzt Sichtbarkeit schaffen, also mit Kunstwerken, mit Büchern, mit wissenschaftlicher Arbeit, mit Straßennamen, mit Straßen, die umbenannt werden. Da würde mich noch interessieren bei dir, Natascha, wir haben darüber gesprochen, was Kunst für dich bedeutet. Du bist Wissenschaftlerin, du bist Künstlerin, definitiv. Du bist ein sehr politischer Mensch. Und ich wollte gerne wissen, was Schreiben für dich bedeutet, weil das ja sich auch durchzieht durch deine Arbeit. Und es gibt diesen tollen Essay von Audre Lorde, wo sie sagt, Lyrik ist kein Luxus, wo sie darüber schreibt, wie wichtig Lyrik ist für schwarze Frauen, weil ein kleines, also für ein Gedicht braucht man nicht viel Papier, man kann es, irgendwie ein kleines Stückchen Papier findet man immer irgendwo und man kann aber etwas sichtbar machen, wenn man ein Gedicht schreibt, zum Beispiel eine eigene Lebensrealität niederschreiben. Was bedeutet Schreiben für dich?
Schreiben war schon ganz früh Teil meines Lebens. Ich erinnere mich, die ersten Texte, die ich geschrieben habe, waren Songtexte.
Was ja auch eine lyrische Form ist.
Was eine lyrische, heute würde man vielleicht auch Spoken Word dazu sagen. Ne? Und dann daraus wurden irgendwann wissenschaftliche, meine erste Hausarbeit, ganz schlimm. Ich wusste nicht mal, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Aber ich wusste, worüber ich schreiben wollte. Ich habe meine erste Arbeit über Audre Lorde und die schwarze Frauenbewegung in Deutschland geschrieben. Meine allererste wissenschaftliche Arbeit. Da war ich Mitte 20. Und jetzt, fast 30 Jahre später, schreibe ich immer noch drüber, ja.
Jetzt haben wir viel quasi auch über das sich einschreiben in die Geschichte gesprochen, um das sichtbar werden, sichtbar machen. Es gibt ein tolles Zitat von dem afroamerikanischen Autor James Baldwin, der hat gesagt, Geschichte ist die Gegenwart, wir sind unsere Geschichte. Und Natascha, wie schreibt man jetzt eine gemeinsame Geschichte?
Ja, wie schreibt man eine gemeinsame Geschichte? Ich glaube, es braucht Werkzeug, es braucht Zeit, es braucht aber auch Multiperspektivität. Also wenn ich jetzt politisch wieder denke, es gibt nicht die Einheitserzählung, die gibt es einfach nicht. Auch das ist Betrug eigentlich, uns das erzählen zu wollen, weil es gibt multiperspektivische Erzählungen und genau diese Multiperspektivität, die braucht es in der Wissenschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, in Museen und auch draußen auf der Straße. Das muss es geben. Es wäre furchtbar, wenn wir alle gleich werden und wenn wir alle gleich geschaltet werden, weil auch das ist schon mal passiert. Und wie das ausgegangen ist, das wissen wir. Und wir bewegen uns genau gerade wieder in diese Richtung, dass alles wieder gleich werden muss. Alles muss werden, wie es war. Und es ist überhaupt diese Vorstellung von Zukunft, die fehlt mir eigentlich. Wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Wie sieht eine rassismusfreie, sexismusfreie Zukunft aus? Wie sieht eine Zukunft aus, wo jede Person sein darf im existenziellen Sinne des Wortes? Ja, das, was er, sie ist, wie sich bewegen können, wann werden die Barrieren, ne? Man könnte ja ewig weitergehen und sich fragen, wann wird die Zukunft so sein, dass wir uns auch da alle wiederfinden. Und das sind die Geschichten, die ich jetzt lesen will. Ne? Also zukunftsweisende Geschichten. Nicht, dass ich sage, wir brauchen die Vergangenheit nicht. Wir brauchen die Vergangenheit. Um zu wissen, wohin wir gehen, müssen wir wissen, woher wir kommen. Aber ich habe das Gefühl, wir bleiben in der Vergangenheit stecken. Das ist, was hier gerade passiert. Wir sind nicht dabei, politisch zu definieren, wie eine rassismusfreie Gesellschaft aussieht. Wir sind gerade dabei, eine Gesellschaft wieder rassistisch zu machen. Und gerade in einem Land wie Deutschland, wo ich denke, really? That's what you want to do? Das hatten wir doch schon. Ne? Aber reicht allen anscheinend noch nicht. Was soll ich sagen?
Natascha A. Kelly, Autorin und Wissenschaftlerin, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Und hier in der Kunsthalle Mannheim verabschiedet sich am Mikrofon Christine Hartauer. Danke Ihnen fürs Zuhören.